mit dem Buch des Propheten Micha. Das Buch ist entstanden, gemäß Kapitel 1,1, in der Zeit der Könige Jotham, Ahas und Hiskia. Das heißt also in der Zeit zwischen 740 bis 686 vor Christus. Das Thema lautet der gerechte Richter und der treue Hirte Israels. Ich will das Buch so ganz kurz zusammenfassen. Gott hasst Sünde. Gesetzlosigkeit und religiöser Formalismus. Dieser Ungerechtigkeiten wegen muss Gott sein Volk durch Gerichte hindurchführen. Doch er ist der Unvergleichliche. Kapitel 7, Vers 18 macht das sehr deutlich. Als ein Gott der Vergebung ist er bereit, seinem Volk eine herrliche Zukunft des Friedens unter der Herrschaft des Messias zu schaffen. Kapitel 7, Vers 18 lautet: Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt? Das ist eine Anspielung auf den Namen Micha. Micha, hebräisch, ist die Abkürzung von Michaja. Wer ist wie Yahweh? Wer ist ein Gott wie du? Merken wir, wie immer wieder die Anspielungen auf die Prophetennamen deutlich sind. Übrigens auch bei Jona. Jona heißt Taube, ein Bild des Heiligen Geistes, der Israel befähigen wird, durch die neue Geistesausgießung am Anfang des tausendjährigen Reiches für die Welt zum Segen zu sein. Nun, gehen wir zum Aufbau des Buches. Wir haben in Römisch 1 das Thema Gottes Gericht und Gnade. Also Kapitel 1 bis 2, Vers 13. Und da geht es erstens um das Gericht über das Nord- und das Südreich in Kapitel 1. Dann geht es um das Gericht über die unrechtmäßig Reichen, 2, 1 bis 11. Und drittens um die Gnade am Ende der Zeit, die Sammlung Israels. Jetzt schauen wir mal, was da steht in Kapitel 1, Vers 2. Hört, ihr Völker alle, merke auf, du Erde und ihre Fülle. Und der Herr, der Ewige, sei zum Zeugen gegen euch. Der Herr aus seinem heiligen Palast. Denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte und kommt herab und schreitet einher auf den Höhen der Erde. Und die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich wie das Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen am Abhang. Micha beginnt also mit der Wiederkunft Christi. Der Herr kommt herab. Und er schreitet auf den Höhen der Berge, unter anderem kommt er auf den Ölberg, der sich spalten wird, Zacharja 14, aber nicht nur der, sondern es wird hier viel weiträumiger gesagt, die Berge zerschmelzen unter ihm und die Täler spalten sich. Also die Prophetie beginnt mit einem Weitblick auf die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Und dann heißt es, das alles wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Von wem geht die Übertretung Jakobs aus? Ist es nicht Samaria? Und von wem die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Also, Samaria war die Hauptstadt der 10 Stämme, Jerusalem die Hauptstadt der 2 Stämme im Süden. Und beide Hauptstädte waren Brutstätten der Sünde. Und nun wird gezeigt, wie Gott deswegen ein Gericht bringt über die 10 Stämme und auch über Juda. Aber was jetzt beschrieben wird, ist dann Nahprophetie, was sich erfüllt hat in der Verwüstung des Nordreiches, 722 vor Christus, und was sich dann ein paar Jahre später ereignet hat und in der Zeit von Hiskia, als die Assyrer auch Juda eingenommen haben. Vers 6, so werde ich Samaria zu einem Steinhaufen des Feldes zu Weinbergpflanzungen machen und werde ihre Steine ins Tal hinabstürzen. Da kommt ein völliges Gericht. Und schließlich heißt es, Vers 9, denn ihre Schläge sind tödlich, denn es kommt bis Juda. Eben später sind die Assyrer auch noch nach dem Süden gegangen. Es reicht bis an das Tor meines Volkes, bis an Jerusalem. Aber man lese gut, bis, nicht ins Tor Jerusalem. So weit kamen die Assyrer, bis vor das Tor Jerusalems, und dann wäre fertig. Das habe ich schon erklärt. Aber dann werden diese Städte erwähnt, zu Bethlehem berichtet es nicht in Gad. Weinet nur nicht, zu Bethlehem wälze ich mich im Staube. Siehe hin, Bewohnerin von Schafir, in schimpflicher Blöße. Die Bewohnerin von Zaanan ist nicht ausgezogen. Und so weiter und so fort werden verschiedene Städte Judas erwähnt, die dann durch die Assyrer eben erobert worden sind. Und Vers 12 macht dann aber wieder die Einschränkung, denn von Seiten des Herrn ist Unglück zum Tor Jerusalems herabgekommen. Bis zum Tor, ja, aber nicht bis hinein. Das hat sich so wunderbar erfüllt in der Zeit von Hiskia, der schließlich Bewahrung erlebt hat. Auffällig ist, all diese Namen sind hier Anspielungen. Zum Beispiel, oder sind Wortspiele, zum Beispiel Bethlehem in Vers 10 heißt so viel wie Staubheim. Beth, Haus, Leafra, Staub. Also, zu Staubheim wälze ich mich im Staub. Schafir heißt Schönstadt. Siehe hin, Bewohnerin von Schönstadt in schimpflicher Blöße. Zaanan, Auszug. Die Bewohnerin von Zaanan ist nicht ausgezogen. Und so weiter und so fort. Also im Hebräischen wunderbare Wortspiele, die man in etwa ebenso mit einer Hilfsübersetzung nachvollziehen kann. Das ein bisschen zur Schönheit der Sprache. Ich habe schon erklärt, Micha bedeutet, wer ist wie Jahwe. Er wird genannt Morashtiter in Vers 1. Das bedeutet, er kommt von Moreshet, das war ein Ort bei Gad, also in der Nähe des Gazastreifens. Sehen wir? Das war einer aus dem Südreich. Habe ich erklärt, es wird immer abgewechselt unter den 12 Propheten. Nun haben wir beim Aufbau Römisch 1 gesehen. Römisch 2 heißt hier betitelt Gottes Handeln mit Zion in Gericht und Gnade. Das sind die Kapitel 3 bis 5. Also da steht nun besonders das Südreich, Zion, Jerusalem im Mittelpunkt. Und dann drittens, Römisch 3, Gottes Gerichtsverhandlung mit seinem Volk. Gottes Wege in Gericht und Gnade von Ägypten bis zum Messianischen Reich. Kapitel 6, Vers 7. Gott sagt, er will jetzt mit Israel rechten. Und er spricht mit ihnen darüber, wie er mit ihnen gehandelt hat, schon damals nach dem Auszug aus Ägypten. Also die Heilsgeschichte wird hier aufgerollt und es wird gezeigt, seht ihr, wie ich mit euch gehandelt habe damals. Um dann eben für die Gegenwart zu einer Klärung zu kommen. Das zeigt uns übrigens, wie wichtig es ist, die ganze Heilsgeschichte mit einzubeziehen. Und letztlich ist das ganz entscheidend für praktische Fragen, wo stehe ich? Wie steht es um mein Verhältnis mit Gott? Micha war ein Zeitgenosse Jesajas. Das ist auch noch sehr bemerkenswert. Und da bei der Einteilung der Bücher hilft wieder eine literarische Markierung. Diese Dreiteilung, die ich erwähnt habe, ist schon sichtlich. 1 Vers 2 beginnt mit Hört, ihr Völker alle. Hört. Und dann der zweite Teil beginnt in Kapitel 3 Vers 1 Und ich sprach, hört doch, ihr Häupter Jakobs. Und der letzte Teil, Kapitel 6, beginnt, hört doch, was der Herr sagt. Sieht man, man muss wirklich immer wieder auf solche Markierungen, die der Heilige Geist in die Bibel gesetzt hat, besonders achten. Ich habe schon erwähnt, wie also das Buch Micha beginnt mit dem Kommen Christi als Richter der Welt, so wie das Buch eröffnet. Aber in diesem selben Buch haben wir diese wunderbare Prophetie über die Geburt des Erlösers, Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Ich habe mal als Teenager am Zürcher Bahnhof Traktate verteilt. Und dann bin ich mit einem Juden ins Gespräch gekommen, man hat ihn nicht angesehen. Und dann hat er mir gesagt, ihr seid Götzendiener. Ich sage, ja, wieso? Ja, ihr betet einen Menschen an. Ja, aber, habe ich gesagt, dieser Mensch ist zugleich Gott. Und das steht in eurer Bibel. Wo? Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, aus dir soll mir hervorkommen. Also der Messias kommt aus Bethlehem. Er ist ein Mensch. Aber es heißt, und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Dann ist er Gott. Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott. Ja, das Kind geboren wird, ist ein Mensch. Wenn sein Name heißt El Gibor, dann ist er Gott. Da habe ich noch ein paar Stellen gebracht. Da hat er gesagt, Sie können gut reden. Ja, dabei war es einfach Gottes Wort. Ist doch schön. Also da haben wir die Gottheit und Menschheit Christi in einem Vers zusammengefasst. Der Vers ist gut bekannt, wird er doch auch in Matthäus 2 zitiert, aber der Zusammenhang, der macht das Ganze noch viel dramatischer. Es geht im Zusammenhang um diese letzte Belagerung Jerusalems durch den Assyrer, den König des Nordens. Jerusalem kommt in Not. Kapitel 4, Vers 14. Nun dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Da hört man die Erschrockenen in Jerusalem. Und dann heißt es, mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein unter den Tausenden von Juda zu sein. Wie geht das zusammen? Sehr typisch für Micha. Ständig wechseln die Sprecher. Man muss also ganz sorgfältig auseinanderhalten. Wer spricht da? Hier werden zuerst die Armeen angesprochen. Nun dränge dich zusammen, Tochter des Gedränges. Die kommen gegen Jerusalem als Gericht Gottes in der Zukunft. Und dann hört man die Leute in Jerusalem. Man hat eine Belagerung gegen uns gerichtet. Da stellt sich die Frage, warum eigentlich? Da wird die Antwort gegeben. Mit dem Stab schlagen sie den Richter Israels auf den Backen. Nachzulesen, Matthäus 27, 30. Wie die Soldaten, die das Urteil des Sanhedrins ausgeführt haben, haben mit einem Stab, mit einem Rohr, dem Erlöser auf den Kopf geschlagen. Ja, dann stellt sich die Frage, ja, wer ist denn dieser Richter Israels? Das ist der Mann aus Bethlehem. Und du, Bethlehem Ephrata, zu kleinem unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Das ist der Richter Israels. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Heißt Mensch und Gott in einer Person. Und dann sind wir schon wieder in der Endzeit. Und es geht um Assyrien, also der König des Nordens, der vorgeht gegen Israel, 5 Vers 4, wenn Assyrien in unser Land kommen und wenn es in unsere Paläste treten wird, so werden wir 7 Hirten und 8 Menschenfürsten gegen dasselbe aufstellen. Und sie werden das Land Assyrien mit dem Schwert weiden. Und so weiter. Also, Gott wird schließlich sein Volk retten aus dieser Not, wenn Assyrien in unser Land kommt. Der König des Nordens. Und schließlich wird der Überrest, der überleben wird und umkehren wird, gesegnet werden. 5 Vers 6. Und der Überrest Jakobs wird inmitten vieler Völker sein, wie ein Tau von dem Herrn. Und so weiter. Also es ist schon schön, wenn man auch solche Verse, die man gut kennt in der Bibel, versucht kennenzulernen in ihrem inneren kontextlichen Zusammenhang. Da gehen ganz neue Dimensionen auf. Ich möchte nur noch ein paar so Perlen herauspflücken. 3 Vers 12. Da heißt es, darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden. Und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Berg des Hauses, hebräisch, Har Habayit, das ist noch heute der normale Ausdruck für den Tempelberg, ja? Der Berg des Hauses ist einfach der Tempelberg. Zion wird als Acker gepflügt werden. Im Jahr 586 vor Christus haben die Babylonier Jerusalem zerstört und der Tempelberg wurde nicht gepflügt. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem zerstört und der Tempelberg wurde nicht gepflügt. Machen wir diese Prophetie. Und dann haben die Juden im 2. Jahrhundert nochmals einen Aufstand gemacht gegen die Römer. 132 nach Christus. Und dieser Aufstand wurde brutal und blutig niedergeschlagen durch Kaiser Hadrian. In diesem Krieg kamen im Ganzen über 1 Million Juden ums Leben. Und dann hat Hadrian eine solche Wut gehabt auf die Juden, hat den ganzen Tempelberg pflügen lassen. Da hat sich's erfüllt. Doch eindrücklich. Sieht man, die Bibelleser früher hätten Probleme haben können, wenn sie irgendwo Widersprüche und Fehler gesucht hätten. Ja, das ist schon zweimal ist Jerusalem erobert worden, nie hat sich dieser Vers erfüllt. Da konnte man noch ein bisschen zuwarten. Und dann kam es eben später, das bezieht sich auf diese Verwüstung. Und weiter heißt es, und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhen werden. Ja gut, Hadrian hat da nicht einen Trümmerhaufen draus gemacht. Er hat dann einen Jupiter-Tempel da auf den Felsen gesetzt. Aber später die Byzantiner, als die Römer christlich geworden sind, dann nennt man sie ja Byzantiner, die haben dann den Tempelplatz zu einem Trümmerhaufen werden lassen und man hat den Abfall und allen Dreck und Mist hat man auf den Tempelberg gebracht. Und so konnte der Tempelberg verwildern und da hat sich das erfüllt. Also ab dem 4. Jahrhundert nach Christus. Und Jerusalem wird zu Trümmerhaufen und der Tempelberg zu Waldeshöhen werden. Aber jedes Wort erfüllt sich einfach zu seiner Zeit. Eine wunderbare Perle ist Kapitel 6, Vers 8, weil so die echte Glaubensfrömmigkeit in einem Vers zusammengefasst wird. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Etwas mit politischem Sprengstoff. Kapitel 7, Vers 14. Gottes Verheißung für die Zukunft. Weide dein Volk mit deinem Stab, die Herde deines Erbteils, die abgesondert wohnt im Walde. Inmitten des Karmel. Lass sie weiden in Basan und Gilead wie in den Tagen der Vorzeit. Gilead ist hier Israel verheißen und zu diesem größeren Gebiet Gilead gehören zum Beispiel auch die Golanhöhen. Die stehen also ganz klar ausdrücklich in den Verheißungen Gottes für sein Volk. Ganz eindrücklich ist der Schluss dieses Buches. Gottes vergebende Gnade, Vers 18. Wer ist ein Gott wie du, der die Ungerechtigkeit vergibt und die Übertretung des Überrestes seines Erbteils übersieht? Er behält seinen Zorn nicht auf immer, denn er hat Gefallen an Güte. Er wird sich unser wieder erbarmen, wird unsere Ungerechtigkeiten niedertreten. Und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Wahrheit, an Abraham Güte erweisen, die du von den Tagen der Vorzeit hier unseren Vätern geschworen hast. Die Sünden in den Tiefen des Meeres, da kann man daran denken, die tiefste Stelle der Weltmeere ist der Marianne-Graben, 11.814 Meter. Also da holt nicht so schnell jemand wieder was rauf. So will Gott uns bildlich illustrieren, wie endgültig und total seine Vergebung ist. Ich habe gesagt, am Anfang wird der Herr Jesus vorgestellt als der Richter, wenn er kommt, in Macht und Herrlichkeit. Aber dann wird er eben vorgestellt als Hirte. Micha 5, Vers 1. Der Herrscher über Israel sein soll, wird da beschrieben. Und dann heißt es von ihm, dass er herrscht als Hirte. Vers 3. Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Der Herr Jesus ist ein Herrscher als Hirte. Und schön ist der Gegensatz zu Assyrien, das Land Nimrods. Nimrod war auch ein Herrscher, aber er war ein berühmter Jäger. Viele Herrscher in der Vergangenheit waren Hobbyjäger. Und es war für sie ein Spaß, so mit Tieren umzugehen. Aber es war für sie auch ein Spaß, ähnlich mit den Menschen umzugehen. Das ist der Gegensatz. Nimrod, der Jäger, der Herr Jesus, der gute Hirte. Und das ist das Beispiel auch für Führung und Leitung in der Gemeinde. Älteste sind keine Jäger, sondern sie müssen einen Hirtendienst tun. Aber diese Spannung ist da im Text enthalten, in dem eben der Hirte Israels vorgestellt wird und dann Assyrien, das Land Nimrods, das gegen Israel kommen wird in der Zukunft. Praktische Lehren. Gott legt Wert auf praktisches Glaubensleben. 6, Vers 8. Zweitens, der wahrhaftig Reumütige darf mit einem wunderbaren Gott der Vergebung rechnen. 7, 18 bis 20. Nun gehen wir weiter zum Buch Nahum. Es beschreibt den Untergang Ninives. Und wir können es folgendermaßen datieren. Es muss geschrieben worden sein vor 612 vor Christus, denn das ist das Jahr der Zerstörung Ninives. Aber nach 663 vor Christus, denn das war das Datum der Zerstörung Noammons durch die Assyrer. Noammon, also diese ägyptische Stadt Theben, besser bekannt unter Theben, wird in Kapitel 3, Vers 8 erwähnt. Noammon war eine durch Wasser gesicherte Stadt und man dachte, die kann man nicht erobern. Und trotzdem haben die Assyrer das ägyptische Theben erobern können. Und so sagt Gott, ihr von Ninive müsst nicht meinen, da am Tigris, ihr seid uneinnehmbar. So wie ihr Theben eingenommen habt, wird euer Ninive eingenommen werden. Aber das gibt so quasi den zeitlichen Rahmen. Nahum beschreibt nur die Prophetie, nicht die Erfüllung. Darum vor 612. Zusammenfassung. Gott lässt den Schuldigen nicht ungestraft entkommen. Bei seinem Kommen als Richter wird die ganze Welt gestraft werden. Das wird beschrieben in Kapitel 1, Vers 2 bis 7. Die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit zum Gericht. Das Gericht über Ninive soll ein Vorgeschmack dieses Endgerichts sein. Durch eine Überschwemmung sollen die Stadtmauern zerstört werden, so dass feindliche Armeen die einst als uneinnehmbar angesehene Stadt Ninive zerstören können. Ninive soll es wie Noammon, wie Theben ergehen, das um 663 vor Christus von den Assyrern zusammengeschlagen worden war. Verhöhnung des wahren Gottes, Brutalität und Okkultismus fordern Gottes Gericht heraus. Für Israel gibt es Trostworte. Schauen wir mal diese eindrückliche Beschreibung am Anfang. Ausspruch über Ninive, das Buch des Gesichtes Nahums des Elkoschitters. Ein eifernder und rächender Gott ist der Herr. Ein Rächer ist der Herr und voll von Grimm. Der Herr übt Rache an seinen Widersachern und trägt seinen Feinden nach. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Kraft und er hält keineswegs für schuldlos den Schuldigen. Das ist eine Anspielung auf den Schluss von Jona. Am Schluss von Jona, Jona 4, stellt sich Gott vor, oder wird Gott vorgestellt als der, der langsam zum Zorn ist. Ja? Und so hat Gott damals Ninive vergeben. Und jetzt wieder eine Prophetie über Nahum, über Ninive, und da sagt Gott, er sei ein Rächer. Aber er ist immer noch der gleiche Gott. Er ist langsam zum Zorn, aber er hält den Schuldigen nicht für schuldlos. Also interessant ist nun Folgendes. Das Buch Nahum beschreibt das Gericht über Ninive. Und 100 Jahre etwa vor Nahum hat Jona gepredigt. Sagen wir um 780. Ja? Und da hat es eine kollektive Umkehr gegeben. Gott konnte Gnade erweisen. Aber Ninive hat sich später wieder abgewendet von der Gnade Gottes und so wurde das Gericht Gottes unausweichlich. Also diese beiden Bücher muss man zusammen sehen. Jona, Gott bietet die Gnade an, aber die Gnade hat auch ein Ende, das Buch Nahum. Und dann Nahum 1, Vers 3 in der Mitte. Der Herr, im Sturmwind und im Gewitter ist sein Weg und Gewölk ist der Staub seiner Füße. Das ist die Wiederkunft Christi. So ähnlich wie Micha 1. Er schilt das Meer und legt es trocken. Können Sie sich mal vorstellen, was da geschieht, geologisch. Ja, was gibt das für Sturzfluten? Er schilt das Meer und legt es trocken und alle Flüsse macht er versiegen. Basan und Karmel verwelken und es verwelkt die Blüte des Libanon. Vor ihm erbeben die Berge und zerfließen die Hügel und vor seinem Angesicht erhebt sich die Erde und der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Grimm bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer und die Felsen werden vor ihm zerrissen. Und dann kommt Vers 7, der Herr ist gütig. Er ist eine Feste am Tag der Drangsal und erkennt die, welche auf ihn vertrauen. Das sind nun Trostworte für Israel, das so viel unter den Assyrern leiden musste. Und jetzt wird in Vers 8 erklärt, wie Ninive untergehen wird. Es war nämlich so, es gab ein Bündnis der Meder und der Babylonier, unter Kyaxares und Nabopolassar. Nabopolassar war der Vater von Nebukadnezar. Die haben 2 Jahre lang Ninive belagert, konnten die Stadt nicht erobern. Und dann gab es eine Überschwemmung des Tigris. Und diese Überschwemmung hat die Stadtmauern teilweise beschädigt und dann konnten sie eindringen. Und was steht jetzt hier? Und mit einer überschwemmenden Flut wird er ihre Städte gänzlich zerstören. Genau das. Und noch mehr, in Kapitel 3 heißt es in Vers 13, Vers 14, schöpfe dir Wasser für die Belagerung, bessere deine Festungswerke aus, tritt den Ton und stampfe den Lehm, stelle den Ziegelofen wieder her. Ganz ironisch. Bau schnell die Löcher wieder zu, damit du dich schützen kannst. Aber das war das entscheidende Ereignis für den Untergang Ninives. Und das wird bei dem griechischen Historiker Diodor beschrieben. Außerbiblisch. Eindrücklich ist die lebendige Schilderung des Krieges um Ninive in Kapitel 2, Vers 3, wo diese rot gefärbten Anzüge oder Waffen beschrieben werden, die die Leute richtig zur Aggression im Kampf reizen. Die Schilde seiner Helden sind gerötet. Die tapferen Männer sind in Karmesin, das ist auch rot, gekleidet. Die Wagen glänzen von Stahl am Tag seiner Rüstung und die Lanzen werden geschwungen. Die Wagen rasen auf den Straßen, sie rennen auf den Plätzen. Ihr Aussehen ist wie Fackeln, wie Blitze fahren sie daher. Ihr gedenkt seiner Edlen, sie straucheln auf ihren Wagen, sie eilen zu ihrer Mauer und das Schutzdach wird aufgerichtet. Die Tore an den Strömen sind geöffnet und der Palast verzagt, denn es ist beschlossen, sie wird entblößt, weggeführt. So wird dieser Kampf sehr lebendig, prophetisch beschrieben. Und dann haben wir ein sehr eindrückliches Wortspiel in Kapitel 2, Vers 9. Da heißt es am Schluss, oder raubet Silber, raubet Gold, denn unendlich ist der Vorrat, der Reichtum an allerlei kostbaren Geräten, Leere und Entleerung und Verödung. Dieser Ausdruck Leere und, man kann auch übersetzen, Leere und Ausleerung und Entleerung, heißt auf Hebräisch so, Buka, Ubuka, Ubulaka. Die Wörter sind nicht verwandt, aber sie haben ähnlichen Klang, darum sind sie so in der Poesie von Nahum zusammengefügt. Und das Ganze ist noch interessant, weil es im Klang anspielt an das Wort für Flasche auf Hebräisch. Flasche heißt Bakbuk. Warum eigentlich? Weil wenn man eine Flasche kippt, ist es nicht wie eine Schale, ja? Eine Flasche kippt man so und dann macht es Bakbuk, 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 Bakbuk. Und darum hier, Buka, Buka, Bulaka. Also so wird Ninive wird völlig ausgeleert wie eine Flasche. Und warum? Es hat verschiedene Gründe. In Kapitel 1, Vers 11 heißt es, von dir ist ausgegangen der böse Sand gegen den Herrn, ein nichtswürdiger Ratgeber. Wer ist das? Das ist der Rabschake, der von dem assyrischen König nach Jerusalem geschickt wurde und so gespottet hat vor den Toren Jerusalems. Und zwar hat der extra auf Hebräisch gesprochen. Die Regierungsleute haben gesagt, sprich mit uns Aramäisch. Wollte Hebräisch sprechen, damit alle Juden in Jerusalem Angst bekommen. Und hat gespottet. Der König von Assyrien hat alle Länder erobert und all die Götter konnten die Völker nicht retten. Wie will dann dieser Gott von Hiskia euch retten? Und er hat gesagt, wenn ihr euch nicht ergebt, dann werdet ihr euren Kot fressen und euren Urin trinken. Ja, steht in der Bibel, könnt nachlesen. Dabei hatte ja Hiskia schon längst die Gihon-Quelle, diese ganzjährige Quelle außerhalb Jerusalems abgedeckt, durch einen langen Tunnel, mehr als einen halben Kilometer, durch das Felsgebirge in die Stadt hineingeleitet. Die hatten wunderbares Gihon-Wasser. Aber die hat so gespottet über Gott und Gott hat das nicht vergessen. Und das Gericht kommt über Ninive, von dir ist ausgegangen, dieser Spötter. Und wenn man heute denkt, wie Gotteslästerung und Spott in der Literatur und im Theater und im Film immer gegenwärtig und präsent ist, dann hat das schon eine ernste Botschaft. Gott vergisst das nicht, wenn er so gehöhnt wird. Ninive wurde völlig verwüstet und ging dann unter im Wüstensand Iraks. Und schauen wir mal, Kapitel 3, Vers 11. Auch du sollst trunken werden, sollst verborgen sein. Du sollst verborgen sein. Ninive war so verborgen, dass die Spötter in der Aufklärung sagen konnten, Ninive hat es doch gar noch nie gegeben. Eine reine Erfindung. Und diese große Stadt da im Buch, wie die im Buch Jona beschrieben wird, dass man da 3 Tage reisen braucht, das ist doch alles ein Märchen. Das war Voltaire, ja? Der französische Aufklärungsphilosoph. Und dann hat Pierre Botta den Spaten angesetzt. Im 19. Jahrhundert. Und Nive kam ans Licht. Mit all den Vororten. Dann wurde klar, ja, stimmt. Stimmt. Du sollst verborgen sein. Nive war verborgen, zwar so verborgen, dass die Spötter meinten, Nive hätte es gar nie gegeben. Der Untergang Nives hier ist prophetisch gegeben, gewissermaßen als Unterpfand für Israel, dass Gott auch seine Verheißung für das Gericht über den König des Nordens, Assyrien, in der Zukunft auch wahr machen wird. Und darum hat das Buch eben eine Bedeutung, obwohl es praktisch alle Verse sind erfüllt, eben weiter weist auf die Zeit der Wiederkunft Christi, und darum beginnt das Buch auch mit der Wiederkunft Christi. Ein weiterer Grund für Gottes Gericht wird in Kapitel 3 ab Vers 1 beschrieben, Brutalität, Okkultismus und so weiter. Praktische Lehren, wer Gottes Gnade versäumt, muss mit dem Gericht Gottes rechnen. Gott lässt das Böse nicht ungestraft. Gehen wir weiter, noch 5 Minuten, dann mache ich eine musikalische Pause, damit wir nicht einschlafen. Das Buch des Propheten Habakuk. Der Ausspruch, welchen Habakuk, der Prophet, geschaut hat. Hier wird nicht gesagt, wann Habakuk gelebt hat, aber in seinem Buch wird beschrieben, dass die Babylonier kommen werden gegen Israel. Und zwar noch in dieser Generation. Das ist klar. Also muss Habakuk gewirkt haben in der Generation, gerade vor Beginn der babylonischen Kriege gegen Juda, das heißt in den Jahren vor 605 bis 586 vor Christus. Nicht wahr? Die Assyrer sind durch die Babylonier geschlagen worden. 612 ging Babylon, ging Ninive unter, dann gab es noch ein paar Kriege bis 608 und dann war endgültig. War Babylon Nummer 1. Und dann haben die alles erobert, ein Land um das andere und auch das Land Israel, das Land der Juden. Das Thema heißt, durch Glauben leben. Ich fasse das Buch so zusammen. Habakuk versteht nicht, weshalb Gott so viel Ungerechtigkeit unter dem Volk Gottes zulässt. Kapitel 1, 2 bis 4. Gott erklärt ihm, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Er wird sein Volk durch die Babylonier bestrafen. Das ist 1 Vers 5 bis 11. Jetzt hat aber Habakuk wieder neue Fragen. Habakuk versteht nicht, weshalb Gott sein Volk durch eine Nation bestraft, die selbst noch ungerechter ist als Israel. Das sieht man in Kapitel 1, 12 bis 2, 1. Aber dann erklärt Gott Habakuk in seiner Antwort, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Er wird die ungerechten Nationen, die als sein Werkzeug und als Zuchtrute gebraucht, jeweils auch wieder strafen. Habakuk soll im glaubenden Blick auf die Vollendung ausharren. Beim Kommen des Messias in Herrlichkeit wird alle Ungerechtigkeit bestraft werden. Gottes Gerechtigkeit wird dann triumphieren. Dies bringt Habakuk innere Freude und Ruhe, dies beschrieben im letzten Teil des Buches. Das Buch ist also schon sehr speziell. Es ist ein Dialog zwischen dem Propheten und Gott. Habakuk, hebräisch Chavakuk, heißt Umarmer. Oder wie Luther es schön übersetzt hat, Herzer. Es ist so richtig der Name für einen Gläubigen, der sich in all seinen Fragen und inneren Zweifeln an den Herrn klammert. Habakuk stellt Fragen. Wir dürfen Fragen stellen. Habakkuks Fragen sind immer verbunden mit Ehrfurcht vor Gott. Also nie böse Vorwürfe, aber echte Fragen. Er stellt die Frage 1, Vers 2. Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht? Ich schreie zu dir, Gewalttat, und du rettest nicht? Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? Er fragt, warum? Wie lange? Wir dürfen diese Fragen stellen, wie Habakkuk. Und uns dabei wirklich an den Herrn klammern, im Bewusstsein, nur er kann antworten. Nur er kann die richtige Antwort geben. Wir haben also hier den Dialog des Propheten mit Gott und das zeigt eine funktionierende Kommunikation in einer tiefen Vertrauensbeziehung zu dem Ewigen. Beim dritten Punkt, charakteristische Ausdrücke, sieht man die persönliche Beziehung Habakkuks in den Gottesnamen, die er verwendet. Er sagt 1, Vers 12, mein Gott, mein Heiliger. Oder in 3, Vers 18 nennt ihr Gott den Gott meines Heils. Er nennt ihn Adonai, was wörtlich heißt mein Herr und meine Kraft. Das ist so ganz anders als König Saul. Saul sagte immer zu Samuel, dein Gott, dein Gott. Der konnte nie sagen, mein Gott. Ja, machen wir die versprochene Pause. 5 Minuten. Ich werde etwas auf der Violine spielen, wenn das recht ist. In München habe ich Klavier gespielt, dann mache ich jetzt Violine. Und zwar spiele ich etwas aus dem Violinkonzert von Reading, Opus 35 in H-Moll. Zuerst den zweiten Satz und dann den ersten. Und vielleicht, dass es auch noch einen Sinn hat, dass ich da was spiele. Man wird sehen, dieser zweite Satz strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Woran liegt das? Wir haben heute Musik, die sehr viel Unruhe ausstrahlt. Und das ist, bei der modernen Musik ist das sehr typisch, dass sie einen motorischen Rhythmus hat. Motorisch heißt, jeder Schlag ist genau gleich. Es gibt keine Führung, Verschiebung im Tempo. Ist alles wie ein Motor, wie ein Metronom. Und das ist völlig widermenschlich, weil unser Herzschlag, der geht in Perioden, auch unsere Atmung, auch unsere Gehirnströme, ist völlig gegen den Menschen. Aber diese Musik, die eigentlich als europäische Musik zurückgeht auf die Tempelmusik Israels, ist gedacht von der Sprache her. Sprache artikulieren wir. Atmen, da wo wir einen Punkt setzen würden, oder ein Komma. Das ist also alles so, sagt man, atemrhythmisch gedacht. Und daraus heraus kommt dann auch diese Ruhe in der Musik, in die Musik hinein. Ich muss noch erklären, begleitet werde ich von dem russischen Philharmonieorchester auf einer CD von Dovani.